Guten Morgen. Hallo Christian. Ich freue mich, wieder hier stehen zu dürfen. Die Antwort des Herrn ist ja, übrigens, auf das Lied, das ihr gerade gesungen habt. Ich habe noch eine Frage in eigener Sache, kurz. Und zwar, hat jemand meine Bibel gesehen? Letzten Sonntag saß ich da in der letzten Reihe und nach dem Mittagessen war sie weg. Die sieht ungefähr so aus. Ja. Okay, dann taucht sie ja wieder auf. Wunderbar. Bis dahin habe ich noch eine andere. Okay, ich möchte noch beten zu Anfang. Vater, ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du zu uns kommst und uns begegnen möchtest. Ich danke dir, dass du unsere Gebete hörst, unsere Ohren öffnen möchtest und unsere Herzen, dass wir deine Stimme hören. Amen. Ja, vor 5 Wochen hat Emil hier gepredigt. Und weil ich zu dem Zeitpunkt schon mitten in den Vorbereitungen war für meine eigene Predigt heute, habe ich an einer Stelle besonders hingehört oder wurde hellhörig. Und die möchte ich euch auch jetzt einmal kurz vorspielen. Die dauert 30 Sekunden, da hören wir kurz rein, was Emil uns gesagt hat.
Ich bin. 3 Punkte. Denn er ist. Wenn ich bin. 3 Punkte. Denn er ist. Wenn dieser er ist noch nicht da ist, ich kann nicht sagen, ich bin. Alles, was ich mache, ich kriege das von Gott. Ich kriege die Information von Gott. Deswegen, ich sage euch, wir sollen nicht einfach so weiterleben, ohne Gottes Stimme zu hören. Entwickelt Gottes Stimme zu hören. Es gibt nicht bessere.
Gottes Stimme hören. Es gibt nichts Besseres. Ich habe diesen Satz so geliebt und ich habe ihm den auch zu 100% geglaubt. Also wie Emil da vorne stand und sagt, es gibt nichts Besseres, da merkt man, der sagt das aus Erfahrung. Und die Worte haben mich erinnert an Jeremia, der hat das ein bisschen anders formuliert. Jeremia hat gesagt, Jeremia 15, Vers 16, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Und das von einem Mann, der phasenweise wirklich schwer depressive Züge aufweist. Und er sagt, Depression hinterher, ich weiß, was Freude ist. Freude ist für mich, wenn ich Gott begegne, wenn ich seine Stimme höre. Petrus hat es gesagt, mit ein bisschen anderen Worten. Du hast Worte des ewigen Lebens. Johannes 6, Vers 68. Auf die Frage von Jesus hin, wollt auch ihr mich verlassen? Jesus hat da eine Predigt gehalten, die überaus anstößig war. Und wo viele gesagt haben, okay, das ist zu viel, tschüss, wir gehen. Und dann dreht er sich zu seinen 12 Jüngern und fragt, wollt auch ihr mich verlassen? Und dann sagt Petrus diesen Satz. Und was er sagt ist, ich weiß auch nicht, was er mit dieser komischen Predigt meint, so mit Blut trinken und sowas. Aber eins weiß ich, wenn dieser Mann redet, dann fühle ich mich lebendig. Selbst Mose hat schon gesagt, nachdem er das ganze Gesetz Israel vorgelegt hat, nachdem er alles gesagt hat, alles aufgeschrieben hat und es ihnen nochmal vorgelesen hat, sagt er noch zu ihnen, 5. Mose 32, Vers 47, es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Und so haben wir mehrere Zeugen. Ich könnte weiter auflisten, aber ich denke, das muss wirklich reichen. Zumal wir haben Emil, wir haben Mose, Jeremia, Petrus, alle haben diese Erfahrung gemacht. Und ich möchte mich auch einreihen heute in diese Reihe der Zeugen, die sagen, Gott zu begegnen, Gottes Stimme zu hören, das ist Leben für mich. Es gibt nichts Besseres. Weitere Zeugen, bitte. Dankeschön. Wenn dein Nachbar die Hand gehoben hat, kannst du nachher beim Kaffee trinken zu ihm gehen und sagen, erzähl mir mehr davon. Aber jetzt möchte ich erstmal noch ein paar Worte dazu sagen, einfach weil ich das Mikrofon habe. Und ich möchte zu dem Thema drei Schwerpunkte setzen. Das erste, Gott begegnen. Gott begegnen. Das zweite, Gott suchen. Und als drittes, Gottes Stimme unterscheiden. Gott begegnen, das ist das Erste, worum es mir geht. Wenn es nur darum ginge, uns Informationen zu übermitteln, da hat Gott viele Möglichkeiten. Wir wissen auch aus der Bibel und auch aus Erfahrung, Gott hat viele Möglichkeiten, zu uns zu sprechen. Das Erste ist zum Beispiel natürlich die Bibel, sein geschriebenes Wort, dann Predigten hören, andere Menschen, Gott kann durch alle möglichen Menschen reden, selbst wenn sie gar nicht an ihn glauben. Zum Beispiel hat Gott geredet durch den hohen Priester Kephas, der gar nicht an Jesus geglaubt hat. Wenn es nur darum geht, Informationen zu übermitteln, kann Gott alles benutzen. Dann gibt es noch Gottes laute Stimme, wie zum Beispiel als Israel durch die Wüste ging auf dem Berg Sinai. Da hat Gott mit lauter Stimme vom Berg herunter gedonnert. Und die Bibel sagt, so fürchterlich war die Erscheinung, dass selbst Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Und dann gibt es noch diese berühmte leise Stimme Gottes, um die es mir heute geht. Gottes leise Stimme hören. Warum redet Gott so viel lieber mit leiser Stimme? Also die leise Stimme benutzt er deutlich häufiger und mit deutlich größerer Vorliebe als die laute Stimme. Und man kann ja sagen, und ich habe das tatsächlich auch schon gehört, dass Menschen fragen, warum redet er nicht einfach klar und deutlich so vom Himmel herab, ich bin Gott, ich bin der Herr, das und das will ich von euch, so dass es keine Missverständnisse gibt. Warum benutzt er viel lieber die leise Stimme? Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt von der wunderbaren Gnade Gottes? Also das Wichtigste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass Gnade zunächst einmal bedeutet, sich herabneigen. Alles, was wir noch unter das Stichwort Gnade zusammenfassen, wie zum Beispiel Vergebung, ist eine Frucht dieser Tatsache, dass Gott sich herabneigt. Das ist eine Folge davon. Es ist absolut okay, das mit zusammenzufassen unter dem Stichwort Gnade, aber zunächst einmal bedeutet es, dass Gott sich herabneigt. Und er hat sich herabgeneigt vor 2000 Jahren, ist von seinem Thron aufgestanden, kam runter, wurde Mensch, hat sich also ganz klein gemacht, hat seine Gottheit aufgegeben und dann hat er sich noch kleiner gemacht, hat Folter auf sich genommen und Schmach und Schande und hat sich so klein gemacht, so klein, dass er unter unsere Sünde sich heruntergeneigt hat, dass er unsere ganze Sünde auf sich genommen hat und dann hat er sich noch weiter herabgeneigt, bis in den Tod. Und dann noch weiter bis in den zweiten Tod, die Offenbarung spricht davon. Und von da hat der Heilige Geist ihn wieder auferweckt. Und da hat er unsere Sünde zurückgelassen. Deswegen ist die jetzt weit weg von uns. Deswegen stehen wir, wenn wir Gottes Kinder sind, heute als gerecht vor Gott da. Das ist alles eine Folge der Gnade. Alles eine Folge dessen, dass Gott sich herabgeneigt hat. Aber er hat sich nicht nur einmal vor 2000 Jahren herabgeneigt. Damals war er gnädig und heute sitzt er wieder auf seinem Thron. Nein, er beugt sich jeden Tag herab. Auch heute noch neigt er sich zu uns herab. Er kommt zu uns runter bis auf Augenhöhe. Und hört uns zu. Wenn wir beten, wenn wir unsere Anliegen vor ihn bringen, dann hört er das. Selbst wenn wir nur flüstern, selbst wenn es nur ein Gedanken ist. Er ist uns so nahe, dass er das, selbst das noch hört. Und er neigt sich herunter und hört nicht nur zu, sondern redet auch. Und dann muss er nicht mal laut reden, wenn er dir so nahe kommt. Deswegen ist die leise Stimme Gottes zu hören immer ein Ausdruck seiner Gnade. Weil um uns mit leiser Stimme begegnen zu können, muss er uns erstmal nahe kommen, muss er sich erstmal herabneigen. Die laute Stimme Gottes kann uns das Fürchten lernen. Die ist Ausdruck seiner Macht und seiner Majestät. Aber die leise Stimme ist immer Ausdruck seiner Gnade. Und wenn ich das erlebe, oder wenn ich so bete oder Bibel lese oder Zeit mit Gott verbringe und spüre, wie Gott mir nahe kommt oder seine Stimme höre, das kann man wirklich sagen, es gibt nichts Besseres. Und immer wenn ich das erlebe, denke ich mir, ach, das fühlt sich so gut an, es fühlt sich an wie Leben. Und warum fühlt sich das an wie Leben? Weil Gott das Leben ist. Johannes 1, Vers 4 sagt, in ihm, in Jesus ist das Leben. Jesus hat selber über sich gesagt, ich bin das Leben und die Auferstehung. Das ist der Grund, warum wir die Aussage machen, warum Petrus die Aussage gemacht hat, du hast Worte ewigen Lebens. Es geht nicht darum, einfach nur Informationen zu bekommen, sondern eine Begegnung zu haben mit Gott. Das ist der Sinn, der erste Sinn, natürlich gibt es noch mehr, aber der erste Sinn darin, Gottes leise Stimme zu hören, ist eine Begegnung zu haben mit Jesus, mit dem, der das Leben in sich hat. Und deswegen sagen wir, du hast Worte ewigen Lebens. Und ich denke mir immer, wenn ich das erfahre, Gott, warum bist du so gut zu mir? Warum kommst du mir so nah? Ich denke immer, bin ich dir nicht zu schmutzig? Und diese Frage erinnert mich immer wieder daran, dass es gar nicht darum geht, ob ich gut genug bin. Dass es wieder Ausdruck seiner Gnade ist. Es ist alles seine Gnade, dass er mir nahe kommt, dass er zu mir spricht, dass er mir Leben gibt. Und ich denke an Jeremia, der gesagt hat, fanden sich Worte von dir, habe ich sie gegessen. Ich habe da das Bild vor Augen von einem Mann, der nicht einfach nur zufällig Worte Gottes empfängt, sondern der danach giert. Der sagt, das Wort Gottes ist so lecker, das ist so lebensspendend, ich suche danach. Deswegen ist das mein zweiter Punkt, Gott suchen. Wir begegnen Gott, indem wir seine Stimme hören. Und wir suchen ihn. Wir sagen nicht einfach nur, Gott ist souverän, der Geist weht, wo er will. Das stimmt. Aber wenn wir Gott nicht suchen, werden wir seine Stimme überhören. Gott zu suchen bedeutet nicht, dass Gott sich versteckt hat. Und es bedeutet auch nicht, dass er verloren gegangen ist und wir ihn wiederfinden müssen. Sondern es bedeutet, unsere Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Unsere Aufmerksamkeit ist wie so ein Suchscheinwerfer, mit dem wir halt alles absuchen können, was so an Informationen auf uns eindringt. Ich habe es schon mal gesagt, alle Informationen, die wir bekommen, über unsere Augen, über unsere Ohren, über unsere Haut, über unsere Sinne, das ist eine irre Datenflut, die auf uns einströmt in jedem Augenblick. Und man kann sagen, das bewegt sich in der Größenordnung von etwa 100 Millionen Bit pro Sekunde. Ein Bit ist einfach die kleinste Informationseinheit. Das, was am Ende des Tages hängen bleibt, das, was wir bewusst wahrnehmen, sind nur 100 Bit pro Sekunde. Das ist also Verhältnis 1 zu 1 Million. Stellt euch eine Autobahn vor, über die fahren Millionen Autos und nur jedes Millionste nimmt die Ausfahrt, auf der steht Bewusstsein. Das, was am Ende des Tages hängen bleibt. Und das, womit wir steuern, womit wir uns entscheiden, was wir bewusst wahrnehmen und was nicht, das nennen wir Aufmerksamkeit. Und wenn Gott sagt, sucht mein Angesicht, dann meint er, schenkt mir eure Aufmerksamkeit. Gott redet zu uns. Wenn wir Gott nicht hören, liegt es nicht daran, dass er sich von uns entfernt hat. Gott kann so viel reden, wie er will. Wenn wir die Aufmerksamkeit nicht schenken, dann werden wir am Ende des Tages nicht mal wissen, dass da irgendjemand geredet hat. Es gibt ein Experiment, das die Dramatik, was es bedeutet, die Aufmerksamkeit auf etwas zu richten oder nicht, sehr schön verdeutlicht. Das will ich euch kurz vorspielen, einen Moment noch. Und zwar seht ihr gleich, ob ihr das Experiment kennt oder nicht. Ich bitte euch, aufmerksam mitzumachen und nicht mit dem Nachbarn zu reden. Ihr seht gleich 6 Leute. 3 haben ein schwarzes T-Shirt, 3 ein weißes T-Shirt. Jede Mannschaft hat einen Basketball. Und ich möchte euch bitten, auf die weiße Mannschaft zu achten, also die 3 mit den weißen T-Shirts, und zu zählen, wie oft sie den Ball passen. Das dauert ungefähr 30 Sekunden. Also konzentriert euch auf die weißen Spieler und zählt, wie oft sie den Ball sich hin und her passen. So, die richtige Antwort ist 16 Pässe. Ich bitte noch um Ruhe, spiel weiter. Habt ihr den Gorilla gesehen? Für Menschen, die noch nie was von dem Experiment gehört haben, ungefähr die Hälfte, egal mit welchem Menschen das macht, übersieht den Gorilla. Für die es schon von gehört haben, viele sehen den Gorilla, habt ihr bemerkt, dass die Farbe des Vorhangs sich geändert hat oder dass ein schwarzer Spieler das Spielfeld verlassen hat? Okay, schauen wir uns das nochmal an. Hier kommt der Gorilla, da geht ein Spieler und die Farbe des Vorhangs ändert sich von Rot zu Gold. Nur noch 2 schwarze Spieler. Okay, danke, Jan Markus. Okay, jetzt nochmal die Frage, wer kam aufs richtige Ergebnis 16? Oh, und wer von denen hat den Gorilla gesehen? Und wer von euch hat bemerkt, dass der Vorhang sich geändert hat? Oder dass ein Spieler das Feld verlassen hat? Ah, okay. Mir ging das auch so. Also ich habe auch Gorilla, okay, konnte man noch sehen, aber Vorhang habe ich erst im Nachhinein gedacht, das Gold sieht irgendwie komisch aus. Aber der war mal rot. Wie kann man das übersehen? Weil die Aufmerksamkeit gefesselt ist. Du hast nur diese 100 Bit, das ist nicht viel. Deswegen sind die so kostbar. Deine Aufmerksamkeit ist mit das Kostbarste, was du hast. Und worauf nicht deine Aufmerksamkeit gerichtet ist, das geht trotzdem irgendwie ins Gehirn rein, aber du wirst dich nicht dran erinnern. Und deswegen bittet Gott auch immer erstmal um unsere Aufmerksamkeit. Wenn er uns was zu sagen hat, möchte er unsere Aufmerksamkeit. Und das gibt viele Stellen in der Bibel, wo Gott sagt, hört, sucht mein Angesicht. Und ich möchte euch eine Stelle vorlesen, wo es ganz, ganz deutlich wird. Jesaja 55, Verse 2 und 3. Da sagt Gott, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Also Gott sagt, ihr investiert Zeit und Geld und Aufmerksamkeit, was noch wichtiger ist als Zeit und Geld, weil ihr auf der Suche seid nach Leben. Und das ist okay. Aber irgendwie müsst ihr doch erkennen, dass das, was ihr da, das, woran ihr investiert, nicht wirklich zufrieden macht, nicht wirklich glücklich macht. Und Gott hat eine ganz einfache Frage, warum tut ihr das? Und dann macht er ein Gegenangebot und sagt, hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Das Fette ist einfach ein Ausdruck für Überfluss. Also er sagt, er macht ein Gegenangebot. Er sagt, wenn ihr leben wollt, kommt zu mir, hört auf mich und ihr bekommt das Gute im Überfluss. Und hier steht, hört auf mich, im hebräischen Grundtext steht das Wort hört doppelt, zweimal. Hört, hört. Das hat man im Deutschen nicht zweimal übersetzt, weil hört, hört klingt im Deutschen irgendwie komisch. Deswegen ist es so schon gut übersetzt, aber im Hebräischen ist es zweimal eine besondere Betonung. Hört, hört. Hört mit euren äußeren Ohren und mit den inneren Ohren. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Also bittet nochmal um noch mehr Aufmerksamkeit, wirklich die volle Aufmerksamkeit. Man sieht das, wenn viele Menschen beieinander sind und ein Grüppchen bilden, im Restaurant oder so, sieht man das, ob jemand wirklich Interesse hat an seinem Gesprächspartner, ob er sich zu ihm neigt oder ob seine Ohren mehr bei dem sind, was um ihn herum passiert. Und deswegen sagt er, neigt mir euer Ohr, schenkt mir eure Aufmerksamkeit und kommt zu mir. Ja, und genau das wollen wir tun. Wir sagen, okay, neigt euer Ohr, hört, hört, alles klar, das wollen wir tun. Und Gott sagt, wunderbar, dann kann ich ja endlich zum Wesentlichen kommen. Hört und eure Seele wird leben. Da haben wir wieder die Verheißung des Lebens, weil die Begegnung mit Gott immer Leben bringt, weil er das Leben in sich hat. Und jetzt kannst du vielleicht sagen, danke, Jan Markus, das klingt ja schön und gut und ich will wirklich Gott meine Aufmerksamkeit schenken und ich will wirklich seine Stimme hören, aber irgendwie höre ich Gottes Stimme nicht. Dann möchte ich dir sagen, erstens, wenn du ein Kind Gottes bist, hörst du Gottes Stimme. Jesus selber hat gesagt, in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Es mangelt uns nicht an der Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören. Die hat er uns gegeben. Woran es mangelt, ist entweder, dass wir nicht unsere Aufmerksamkeit ihm schenken, genau wie es nicht an der Fähigkeit mangelt, den Vorhang zu erkennen, dass der von rot nach gelb seine Farbe ändert, sondern daran, die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Und es kann auch daran mangeln, Gottes Stimme zu erkennen. Also die Bibel spricht davon, sie zu unterscheiden. Was mein dritter Punkt ist, Gottes Stimme erkennen. Die Bibel spricht viel häufiger davon, Gottes Stimme zu erkennen oder zu unterscheiden, als sie hören zu können. Darum geht es gar nicht. Es gibt zum Beispiel auch in den Briefen die Gabe der Unterscheidung, aber nicht die Gabe des Hörens. Und was mir hilft, Gottes Stimme zu unterscheiden, davon möchte ich euch noch so ein paar Hilfestellungen mitgeben. die ich selber im Laufe der Zeit von überall aufgeschnappt hatte und so ein bisschen sortiert habe für heute. Das Erste, was ich für wichtig halte, ist zu wissen, wie hört sich das überhaupt grundsätzlich an? Also auf was muss ich da achten? Was ist sozusagen die Frequenz, auf der Gott sendet? Ich habe ja vorhin gesagt, hört mit euren äußeren Ohren, hört mit euren inneren Ohren. Wie geht das mit den inneren Ohren hören grundsätzlich? Dafür gibt es ein ganz einfaches Experiment. Wer mitmachen will, schließt einfach seine Augen und seinen Mund und sagt zu sich selber seinen Namen. Und ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Und wenn du das jetzt mitgemacht hast, hast du gerade deinen Namen gehört mit deinen inneren Ohren. Und das ist sozusagen das Medium, auf dem Gott redet zu uns, wenn er oft mit leiser Stimme zu uns redet. Das sind unsere inneren Ohren. Mit denen habt ihr gerade gehört. Ihr könnt mit euren inneren Ohren hören. Das tut ihr die ganze Zeit. Und auf der gleichen Frequenz sendet auch Gott. Nur wir merken es häufig nicht. Genau wie auf den Schallwellen, also das Medium, auf dem wir akustisch hören, alle möglichen Stimmen reden können, so können auch auf diesem, sage ich mal, geistlichen Schallwellen alle möglichen Stimmen reden. Die meisten davon sind irgendwelche Gedanken, die uns noch durch den Kopf schwirren. Und wenn dann Gott da irgendwie zwischendurch redet, kann es sein, dass wir es überhören. Deswegen ist für mich immer die erste Frage, die ich mir stelle, wenn ich irgendwas wahrnehme und mich frage, ist das von Gott? Ist das einfach nur mein Gedanke oder ist das von Gott? Gucke ich erstmal, kann ich den Gedanken zurückverfolgen? Oder ist das ein spontaner Gedanke, eine spontane Eingebung, die jetzt keine Quelle in mir selber hat? Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, also wenn ich sagen kann, ja, das ist ein spontaner Gedanke, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt, okay, ich gehe der Sache nach. Da komme ich gleich drauf. Ich will euch ein Beispiel geben, was es so ein spontaner Gedanke sein kann. Ich habe in meiner Zeit in Hanmünden jetzt die letzten Jahre ist mal erlebt, wie ich halt spazieren war draußen und ich hatte einen sehr schlechten Tag. Und also ich war wirklich verärgert und verbittert und ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, weil ich selber mich auch daneben benommen hatte. Und dann hänge ich so meinen negativen Gedanken nach und zwischen diesen ganzen Gedanken höre ich ein Lied von Phil Collins. Ein ganz bekanntes Lied. Well, I could say everything's all right and I could pretend and say goodbye, but that would be lying. Das heißt, ich könnte ja behaupten, das wäre schon okay, in Klammern, was du getan hast. Und ich könnte so tun, als wäre es mir egal und könnte den Rücken zukehren. Aber das wäre gelogen. But I can't stop loving you. Aber ich kann nicht aufhören, dich zu lieben. Und ich denke noch so bei mir, warum höre ich in meinem Kopf Phil Collins? Ich habe seit Jahren nicht Phil Collins gehört. Was soll der Unsinn? Und dann kam mir der Gedanke, das ist der Herr. Der versucht dir was zu sagen. Der versucht dir zu sagen, dass das nicht okay war, was du getan hast und dass er dich trotzdem noch liebt. Aber auf die Idee wäre ich niemals gekommen, dass das eventuell Gottes Stimme wäre. Ich hätte das wahrscheinlich einfach abgetan, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das überhaupt erstmal die Frequenz ist. Und wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich mal der Frage nachgehen kann, woher kommt jetzt dieser Gedanke? Ich habe Phil Collins nie gehört. Ich war nicht in der Stimmung für solche Lieder. Also dachte ich, das muss wohl der Herr sein. Und wenn ich so diesen Gedanken habe, das könnte das Reden Gottes sein. Das Erste und für mich Wichtigste, was ich mich dann frage, ist mein zweiter Punkt. Der sogenannte Bibeltest. Ist das, was ich höre, in Einklang mit der Bibel? Das ist ein K.O.-Kriterium. Alles, was dem geschriebenen Wort Gottes widerspricht, scheidet aus. Das Erste ist so eine Hilfestellung. Also ist es ein spontaner Gedanke. Selbst wenn ich den Gedanken zurückverfolgen kann, kann es sein, dass trotzdem Gott zu mir gesprochen hat. Aber Bibeltest ist ein K.O.-Kriterium. Was dem Wort Gottes widerspricht, ist nicht von Gott. Die Bibel sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft alles, das Gute haltet fest. Und womit prüfen wir? An dem Wort Gottes, das er uns bereits gegeben hat. Und das ist auch absolut okay. Also ich habe das oft gehabt, dass ich irgendwie ein Wort höre und dann feststelle, das widerspricht ja der Bibel, also kann es nicht von Gott sein. Also habe ich schlecht gehört. Aber das ist nicht so. Gott ist sehr stolz auf dich, wenn du ein Wort hast oder einen Gedanken und dich fragst, könnte der von Gott sein, dann überprüfst du das an der Bibel und stellst fest, nee, es kann nicht von Gott sein, widerspricht der Bibel. Gott ist stolz auf dich, wenn du das aussortierst. Der sagt dir nicht, du sollst dir mal die Ohren putzen und in Zukunft besser zuhören. Du hast alles richtig gemacht, wenn du das aussortierst anhand der Bibel, weil es der Bibel widerspricht. Und das ist ein erster Test. Der zweite, auch sehr wichtige, ist, was ich nenne, der Rat der Geschwister. Also das, was man gehört hat, jemand anders erzählen, einem Bruder oder Schwester, dem man vertraut, und einfach die Frage stellen, was sagst du dazu? In 1. Korintherbrief, Kapitel 14, schreibt Paulus darüber, wie so ein Gottesdienst abzulaufen hat. Gibt so ein paar Hinweise. Und da sagt er in Vers 29, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden. Und die anderen, und damit ist die ganze Gemeinde gemeint, sollen urteilen oder unterscheiden. Das heißt, die Geschwister sollen helfen zu entscheiden, war das wirklich von Gott. Es ist überhaupt nichts, überhaupt kein Zeichen von Unreife, wenn man da Hilfe braucht. Gott besteht darauf, dass wir alle Hilfe brauchen. Er möchte uns damit zusammenfügen. Er möchte, dass wir voneinander abhängig sind. Er möchte nicht, dass einer das Wort hat und die anderen keine Ahnung haben. Sondern er möchte, dass jeder hört etwas und wir tragen das zusammen. Und meistens, wenn man das zusammenträgt, ergibt das ein wunderschönes Gesamtbild, eine Sinfonie. Und als letztes, mein letzter Hinweis, Gottes Stimme zu hören und zu unterscheiden, ist, sich Notizen zu machen. Schriftlich in Dialog treten mit Gott, auch Fragen stellen, auch Fragen aufschreiben, Bibelverse aufschreiben, Fragen dazu aufschreiben und die Antwort, die man dann bekommt, aufschreiben. Ich habe damit so gute Erfahrungen gemacht, leider erst seit, vor 3 Jahren habe ich erst damit angefangen, mir so ein Buch geholt und ich habe immer gedacht, warum redet Gott nicht zu mir? Und dann habe ich angefangen, meine Gedanken aufzuschreiben und stelle fest, wenn ich will, redet Gott jeden Tag mindestens 1-2 Seiten zu mir. Das ist so ein Schatz, das wird mit der Zeit zu einem richtigen persönlichen Schatz. Ich habe diesen Rat bestimmt 153 Mal gehört, bevor ich endlich damit angefangen habe, weil ich von Natur aus sehr schreibfaul bin. Aber wenn man das paar Mal erlebt hat, dass man Fragen aufschreibt und dann Antworten bekommt, entweder sofort oder eine Woche später und sieht, Moment, da habe ich ja die Frage, dann passt die Antwort dazu. Man übersieht häufig Antworten, wenn man die Frage schon vergessen hat. Wenn man das paar Mal gemerkt hat, dann kommt man wirklich auf den Geschmack. Vor ein paar Wochen habe ich es erlebt, dass ich schon im Bett lag und ich hatte noch ein letztes Kapitel aus der Bibel gelesen, habe dann das Licht ausgemacht. Und mir hing noch eine Frage nach. Ich habe aus Jeremia Kapitel 3 gelesen und mir hing eine Frage noch nach, obwohl ich schon das Licht ausgemacht hatte, weil ich dachte mir, das klingt wirklich, wirklich sehr komisch. Ich lese euch das mal vor, Kapitel 3, Vers 7 aus Jeremia. Und ich sprach, also Gott sprach, nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Ich lese das, ich denke, es klingt wirklich, das klingt nicht so, als würde es aus Gottes Mund kommen. Das klingt wie ein Mensch. Also er redet über Israel und er redet mit sie an, weil er sie als seine Braut betrachtet und sie hat ihn verlassen, ist anderen Göttern nachgelaufen und dann sagt er, ich dachte, nachdem sie das getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück und ich denke, Gott, wie kann es sein, dass du dich geirrt hast? Was ist das für eine Formulierung von einem Gott, der alles weiß? Der sagt, ich dachte, ich habe angenommen. Ich sage, ja, irgendwie, was ist das? Ich kriege es nicht mal in den Kopf rein. Und ich war noch so im Bett und dann hatte ich so das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, gute Frage, schreib sie auf, dann sage ich dir die Antwort. Und ich dachte, ich habe schon das Licht ausgemacht, meine Augen haben sich schon an die Dunkelheit gewöhnt und jetzt nochmal. Aber ich war so neugierig, dass ich doch nochmal das Licht angemacht habe und hätte ich es nicht getan, ich hätte am nächsten Morgen selbst die Frage vergessen gehabt. Also schreibe ich den Vers ab, schreibe meine Frage dazu und noch bevor ich das letzte Wort geschrieben habe, habe ich die Antwort bekommen. Und die hat mich richtig umgehauen. Gott hat gesagt, weil ich Hoffnung habe. Und ich habe gedacht, Ja, Hoffnung, Moment, was ist Hoffnung? Und ich habe mich erinnert an eine Definition über Hoffnung, die ich von Joseph Prince kenne. Der sagt, Hoffnung ist eine zuversichtliche Erwartungshaltung auf Gutes hin. Und da denke ich, oh Gott, hat da so eine zuversichtliche Erwartungshaltung auf Gutes und diese Erwartungshaltung ist auf uns gerichtet. Der Römerbrief spricht ja davon, dass unsere Hoffnung nicht zuschanden wird. Weil wenn wir eine zuversichtliche Erwartungshaltung haben auf Gutes und das Gute von Gott erwarten und Gott ist gut und kann nicht anders, dann kann diese Erwartungshaltung nicht enttäuscht werden. Das heißt, unsere Hoffnung wird nicht enttäuscht. Aber Gottes Erwartungshaltung richtet sich auf uns. Und deswegen kennt er Enttäuschung besser als wir. Er ist wie ein, um das bildlich zu machen, er ist wie ein Vater, der zu seinen Dienern, ein reicher Mann mit großem Grundstück, und der sagt zu seinen Dienern, lasst uns heute mal richtig groß auftischen. Wir machen heute mal richtiges Festmahl, und die Diener fragen, warum gibt es einen besonderen Anlass? Und der sagt, werden wir sehen, ich hoffe, dass mein Sohn mich heute besuchen kommt. Und dann sagen die Diener, ach, dein Sohn kam doch seit Jahren nicht zu Besuch, warum willst du jetzt so einen Aufwand machen? Und der sagt, ja, aber wenn er kommt, bin ich vorbereitet. Ich habe Hoffnung. Das ist diese Erwartungshaltung von Gutem. Ich gehe erstmal davon aus, dass es gut werden wird. Ich gehe nicht davon aus, ich sage nicht, ich weiß ja schon, wie der ist. Ich weiß, dass er sich sowieso nicht für mich interessiert und der wird mich nicht besuchen kommen. Sondern er sagt, ich bereite mich für den Fall vor, dass das Gute eintrifft. So ist Gott. Und wenn wir also ihm Aufmerksamkeit schenken, uns ihm zuwenden, dann hat er uns auch was zu sagen. Weil er auch Hoffnung hat, dass wir ihm Aufmerksamkeit schenken. Ich möchte euch zum Abschluss eine Geschichte erzählen, die all diese Punkte sehr schön veranschaulicht. Und die Geschichte beginnt mit der Gnade Gottes. Mit einer Frau namens Hannah. Und Hannah bedeutet Gnade. Und sie war unfruchtbar und hat in ihrer Verzweiflung zu Gott gebetet, dass sie einen Sohn bekommen möchte. Und hat ihm versprochen, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann schenke ich ihn dir zurück. Und Gott hat sich herabgeneigt, hat ihr Gebet gehört, obwohl sie nur geflüstert hat, und hat sie erhört und ihr einen Sohn geschenkt. Und sie nannte diesen Sohn Samuel. Samuel bedeutet von Gott erhört. Und den hat sie schon als Kind in den Tempel gegeben, dass er bei den Priestern aufwächst, zum Priester erzogen wird. Und schon als sehr junges Kind hat er die Erfahrung gemacht, Gottes Stimme zu hören. Eines Abends, als er schon im Bett liegt, hört er, wie er gerufen wird. Samuel, Samuel. Und die Bibel sagt, er hatte noch nicht gelernt, Gottes Stimme zu unterscheiden. Er hat sie gehört, aber er konnte sie noch nicht erkennen. Also denkt er sich, wer ruft mich da? Rennt zu seinem Priester, dem Priester Eli, und sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und der sagt, nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh ins Bett. Und das passiert dreimal, bis der Priester merkt, Moment, da ruft ihn wirklich jemand und erkennt, das ist Gott, der ihn ruft. Und dann sagt er zu ihm, Samuel, Gott möchte dir begegnen. Stell dich darauf ein, dass du eine Begegnung hast mit Gott. Wenn er das nächste Mal dich ruft, dann sagt zu ihm, Herr, rede, dein Knecht hört. Und Samuel legt sich wieder ins Bett und wieder wird er gerufen, Samuel, Samuel. Und dann steht er auf, sagt, Herr, sprich, dein Knecht hört. Du hast jetzt meine volle Aufmerksamkeit. Und als Gott seine Aufmerksamkeit hat, redet er zu ihm. Und was er redet, ist in dem Fall nicht so schön, weil er redet zu ihm über die Söhne des Priesters Eli, die gesündigt haben und die er bestrafen muss. Und Samuel hört das und es ist absolut in Einklang mit der Bibel. Also Samuel geht schon davon aus, dass das wirklich Gott ist, was er gesagt hat. Dass das wirklich Gottes Stimme ist, die er gehört hat. Weil die Sünde der Söhne Eli waren offensichtlich, selbst für Samuel. Die waren offensichtlich in Einklang mit dem, was in den Büchern Mose stand. Und das Gericht Gottes auch. Und so hat er das gehört. Und am nächsten Morgen, nächster Schritt, kommt Eli zu ihm und sagt, was hat Gott gesagt? Und er erzählt ihm, was Gott gesagt hat. Und Eli, der erfahrene Priester, sagt zu ihm, ja, das war wirklich Gottes Stimme. Das heißt, der Bruder in dem Fall bestätigt das Wort Gottes. Und als letzten Schritt hat er das alles aufgeschrieben. Offensichtlich, weil hätte er es nicht aufgeschrieben, würden wir es heute nicht lesen. Das heißt, wir finden alle Aspekte. Gott begegnen ist eine Begegnung mit Gott. Gott Aufmerksamkeit schenken. Solange die Aufmerksamkeit nicht da ist, hat Gott auch nichts weiter gesagt. Das in der Bibel überprüfen, ist das, stimmt das mit der Bibel überein, was gesagt wurde? Das dem Urteil der Geschwister unterziehen. und zum Schluss das aufschreiben. Und Samuel wurde so geübt darin, Gottes Stimme zu hören, dass es über ihn heißt in 1. Samuel 3, Vers 20, und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Ja, und ich glaube, dass heute eine Zeit ist, wo Gott nicht nur zu einem sprechen möchte, sondern ich glaube, er möchte zu allen sprechen, ganz persönlich. Dass man sich einfach die Zeit nimmt, zu Hause Zeit freiräumt und sagt, ich schenke dir jetzt meine Aufmerksamkeit. Und auch sich ruhig was zu schreiben nimmt. Das zeigt ja auch Interesse. Ich meine, wie wichtig ist dir etwas, wenn du nicht mal bereit bist, das aufzuschreiben? Und dass man wirklich dann immer wieder die Erfahrung neu macht, Gottes Stimme zu hören, bedeutet für mich Leben. Es gibt nichts Besseres. Amen.